Radio 1. Hörbar Rust.
Ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Sendung vor der Sommerpause. Wer mein Gast ist, erfahren Sie gleich. Es geht los mit Missy Elliott, Dog in Heat. Missy Elliott, Dog in Heat. Herzlich willkommen nochmal zu Hörbar Rust bei Radio 1. Immer sonntags, nur in der nächsten Zeit nicht, weil wir jetzt in die Sommerpause gehen. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Stefan Hantl, a.k.a. Chantel, 47, Musikproduzent und DJ. Der Musiker kommt in Mannheim zur Welt und wächst in Trier und Frankfurt am Main auf. Dort studiert er Kunstgeschichte und in Paris dann eine Zeit lang Grafikdesign, bevor er sich voll und ganz für seine große Liebe, die Musik, entscheidet. Chantel fährt nach Bukowina, in die Heimat seiner Großeltern, kommt inspiriert zurück und mischt fortan rumänische, albanische, griechische und slawische Einflüsse in seine Songs. Damit gilt er als einer der Pioniere des sogenannten Balkanbeat. Seine Lieder sind tanzbar, die Auftritte mit dem Bukowina Club Orchester legendär und schweißtreibend. Aus Frankfurt, heute in Berlin, herzlich willkommen Chantel an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal hier im Studio.
Und ja,
zu allem Überfluss ist das auch noch eine Aufzeichnung. Das heißt, in Echtzeit ist heute Freitag, am Sonntag wird es ausgestrahlt. Und für uns morgen, aber für die Hörer gestern, hast du ein tolles Konzert am Brandenburger Tor gegeben.
Oh, tatsächlich, ja.
Ja, du kannst nicht mal sagen, wie es gewesen ist. Du kannst nur, vielleicht war ja der ein oder andere Hörer da, davon gehe ich auch aus. Was ist denn geplant in aller Kürze?
Eine wilde Verbindung aus Anarchie und Romantik.
Das liebst du, ne? Diese Kombination dieser beiden Worte.
Gegensätze sind wichtig.
Du hast mal auch ein Album so genannt und du hast mal über dich gesprochen. Es gibt so ein Zitat: Ich stehe für ein Lebensgefühl aus Anarchie, Romantik und Emotion.
Tatsächlich.
Naja, so, du warst ja eben schon nahe dran, da ist nur noch die Emotion dazu gekommen.
Also ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich aus einer relativ zerrissenen Familie komme und ich schon eigentlich, seit ich mich erinnere, auch als kleines Kind immer so dieses Gefühl von turbulenten, emotionalen, aufreibenden Diskussionen, also quasi der Disput im positiven wie im negativen Sinn hat natürlich immer was Schönes zur Folge gehabt. Also, aber da sind immer die Fetzen geflogen, es wurde wirklich sehr intensiv über dieses und jenes diskutiert und es war normal. Also das war jetzt keine Streitkultur so im negativen Sinn, sondern das war halt wirklich eine Patchwork-Family mit verschiedenen kulturellen Einflüssen und die einen haben über die anderen hergezogen. Ich war irgendwie in der Mitte und manchmal wusste ich auch nicht genau, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde oder ich musste dann irgendwie fliehen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Musiker geworden, weil es am einfachsten war, dem zu entkommen.
Bist du denn Einzelkind?
Nein, ich habe eine Schwester, die ist ein bisschen jünger als ich.
Ist sie mit dir geflohen in diesen Momenten, wo ihr nicht einschätzen konntet, ob der Konsens jetzt nicht doch besser wäre als der Dissens?
Die wurde von allen immer geliebt. Ja, also die hatte sozusagen den Bonus, quasi die jüngere Schwester zu sein. Bisschen was Prinzessinhaftes. Mhm. Also sie ist auch eine sehr, sehr aparte Persönlichkeit im Vergleich zu mir.
Oh.
Ich war dann immer etwas rustikaler verortet sozusagen. Ja, aber wie gesagt, ich habe das durchaus auch zu einem sehr positiven Lebensgefühl umgesetzt.
Mit etwas Glück lernen wir ein paar deiner Familienmitglieder gleich noch kennen, denn deine Familiengeschichte hat tatsächlich auch ein bisschen was mit dem zu tun, wie sich deine Musik entwickelt hat. Und ich habe zum ersten Mal so gedacht, ja, Erbe, musikalisches Erbe. Ich habe verstanden, warum es diesen Begriff gibt, weil ich das Gefühl habe, dass du mit den Jahren so etwas entdeckt hast. Du hast ja auch Musik schon gemacht, bevor du dann irgendwann auf diese Wurzeln und das gestoßen bist, was deine Musik dann nochmal in eine andere Richtung gelenkt hat. Aber dazu vielleicht später etwas mehr. Fiel es dir schwer, als Musiker jetzt hier eine Musikauswahl zu treffen und dich auf so wenige Songs zu reduzieren? Oder ging das relativ einfach?
Also schwer ist es mir nicht gefallen, weil ich sehr viele verschiedene Musikstile, Musikarten auch höre. Also ich bin wirklich total undogmatisch und wirr in meiner Musikauswahl. Also das ändert sich auch wirklich nach Tagesform.
Gibt es irgendwas, was du aber trotzdem, trotz aller Offenheit nicht magst, wo du sagst, tut mir leid, das kann ich, da muss ich aus dem Raum gehen, das kann ich nicht hören? So Deutschrock oder Zwölfton oder sowas.
Also generell deutschsprachige Musik war für mich immer schwierig. Ich wurde ja auch oft gefragt, warum machst du denn nicht irgendwie was mit deutschen Texten? Das hat mich bisher noch nicht gepackt. Damit habe ich so nach wie vor Berührungsängste. Mhm. Wobei ich mir sicher bin, es gibt ganz großartige deutschsprachige Popmusik, aber das ist bei mir irgendwie noch nicht angekommen. Ich weiß auch nicht, ob es in diesem Leben noch passieren wird, aber das ist quasi jetzt nicht unbedingt das, was mich begeistert. Ansonsten, wie gesagt, bin ich eigentlich sehr, sehr neugierig, was Musik betrifft. Auch klassische Musik ist okay, oder irgendwelches andere abgedreht.
Aber es ist ja interessant, dass du das Wort neugierig benutzt und dann trotzdem noch nicht an die deutschen Bands oder Interpreten rangegangen bist, weil du wirst ja auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis einige Leute haben, die, wir reden ja jetzt hier nicht über so eine Zeit, wo jetzt die neue deutsche Welle dann langsam irgendwie abebbte und man nicht genau wusste, was für eine Art deutscher Musik soll man jetzt eigentlich gut finden, sondern es gibt ja jetzt seit 15 Jahren ungefähr so roundabout Bands und Interpreten mit klugen Texten und guten Melodien und auch teilweise politischen Aussagen und so.
Ja, wobei ich mich natürlich immer frage, wir diskutieren das auch sehr oft in der Band, hat Deutschland einen Sound? Also wenn wir jetzt über Amerika oder England oder auch Frankreich sprechen, weil wie gesagt, wir sind ja eigentlich eine Diaspora-Band, also wir spielen in Deutschland relativ viel, aber viel mehr im Ausland und da ist man natürlich auch immer in der Situation, dass man das so aufnimmt, ja, also was hat das für ein Sound? Schon allein, wenn man irgendwo an der Tankstelle ist, ja, in England, da läuft immer irgendwie gute Musik, ja. Also es hat so einen gewissen Esprit. Und dann diskutieren wir oft in der Band, wie ist das denn mit Deutschland? Hat Deutschland einen Sound, ja? Gibt es irgendwie so was Typisches? Im Ausland wird das sehr schnell heruntergebrochen auf die Formel Kraftwerk und Rammstein. Dann sage ich persönlich, okay, Kraftwerk war für mich immer cool als Projekt. Mit Rammstein konnte ich gar nichts anfangen. Mhm. Ja, und da scheiden sich natürlich so die Geister. Wie gesagt, es ist sozusagen untersuchenswert.
Ich finde das eigentlich ganz schön, jetzt wo du das sagst, dass wir keinen Sound haben. Wir in Deutschland. Weil es ja unglaublich viele andere Bands gibt, die ihre eigenen Sounds haben. Und das mögen dann Anleihen sein. Vielleicht beim Ska oder wo auch immer.
Ja, aber ich glaube, da kommen wir vielleicht so ein bisschen auf den Kern. Im Prinzip ist ja Deutschland, Gott sei Dank, ein sehr kosmopolitisches, pluralistisches Land geworden. Wenn ich das vergleiche mit England, die sozusagen ihr koloniales Erbe bis heute ein bisschen auch durch ihre Musik ausdrücken, also karibische Musik, was jetzt Reggae, Ska, natürlich auch der ganze Einfluss aus Afrika, Indien, Asien, das hörst du in der englischen Popmusik. Deutschland, was ja sozusagen erst nach dem Krieg, 50er, 60er Jahre, sozusagen Einwanderungsland wurde in Europa und heute ganz großartig international sich darstellt, klingt aber nicht international.
Aha,
also ich,
so meinst du es,
mit
verstehe.
Der Musik, die ich sage ja immer Disco Partizani, Bukowina, das ist eigentlich Musik, die konnte in der Form nur so in Deutschland entstehen. Also, weil hier war sozusagen der Backclash. Disco Partizani war niemals ein Song, der jetzt sozusagen auf dem Balkan entstanden ist. Ganz im Gegenteil. Nein, es ist ein Hybrid, der sozusagen hier in den urbanen Schnittstellen Deutschlands geboren wurde. Und wahrscheinlich hat er auch deswegen erstmal in Deutschland so einen riesen Erfolg gehabt.
Ja, und es ist mein Lieblingshybrid.
Ach, tatsächlich?
Du hast dem Ganzen jetzt, ja, tatsächlich. Also, die meisten von Ihnen werden diesen Song kennen und danach auch schon getanzt haben. Und ich freue mich extrem, dass du heute hier bist und den sozusagen jetzt auch schon unbewusst anmoderiert hast. Sie können jetzt sowieso nicht still sitzen, egal was Sie tun. Disco Partizani, Chantel. Radio 1, die Hörer Rust, Disco Partizani. Chantel, Stefan Hantel ist heute hier zu Gast, der Schöpfer dieses Songs. Und ich habe gerade ganz interessante Sachen erfahren, leider als das Mikro zu war, wie dieser Song entstanden ist. Und das kann man ja vielleicht so zusammenfassen, dass es eher eine leicht irre Idee von dir war, den Song genau so zu machen, und von außen Leute kamen, die sagten, ey, du spinnst, das geht so nicht, und du aber dran geglaubt hast und dran rumgebastelt hast und es einfach tatsächlich dann genau so herauskam. Und dann kam man nämlich an einen ganz interessanten Punkt, und den können wir jetzt mit offenem Mikrofon weiter besprechen, dass du sagst, es ist so wahnsinnig gefährlich, wenn du als Musiker einer gewissen Routine unterliegst, dann diese bestimmten irren Momente oder die besonderen Momente vielleicht nicht mehr zu erkennen, und du willst versuchen, das wach zu halten, das aufrecht zu erhalten.
Ja, also Disco Partisani war eigentlich ein relatives Zufallsprodukt, weil ich bis zu dem Tag, als ich den Song aufgenommen habe, ja eher musikalisch eine Spurensuche unternommen habe. Das heißt, ich habe mich eher darum gekümmert, das musikalische Erbe der Bukowina, beziehungsweise ich wollte diesen musikalischen Mikrokosmos Osteuropa neu entdecken oder versuchen, eine Formel dafür zu entwickeln, wie kann ich das sozusagen auch an einen anderen Kulturkreis heranführen, der jetzt damit überhaupt noch nie in Berührung gekommen ist. Also ich lebe und arbeite ja mehr oder weniger in Deutschland.
In Frankfurt ist dein Lebensmittelpunkt, wenn man
ja,
so will.
Ja, wobei ich da wirklich fast so einen Touristenstatus habe mittlerweile, weil wir ja wirklich so viel reisen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, bei Disco Partisani war es dann tatsächlich so, ich habe das Album damals aufgenommen und es war klar, jetzt gibt es einen ziemlichen radikalen Bruch. Das heißt, Tradition beziehungsweise so das archaische, alte aus Südosteuropa werde ich jetzt kreuzen mit modernen Einflüssen, auch mit englischen Texten, auch mit Texten, die jetzt nichts mit Rumänien oder mit dem Balkan per se zu tun haben. Ganz im Gegenteil, ich will auf Teufel komm raus das Crossover, ich will diese Verschmelzung, ich will diese kreative Orgie zwischen den Kulturen sozusagen. Und die Kollegen damals im Studio, die waren teilweise erschüttert, warum ich jetzt quasi über diese wunderbare, byzantinisch angehauchte Melodie jetzt nochmal einen Text singen möchte, und vor allen Dingen so einen Text, ja, das geht ja gar nicht. Also da gab es schon, also so, ich wusste, das ist genau richtig, du bist genau auf dem richtigen Pfad. Wenn die alle den Kopf schütteln und sich wundern, dann ist es genau der richtige Weg, den du jetzt gehen musst. Mhm. Und das ist eigentlich für mich eine der Hauptantriebsfedern sozusagen, immer wieder zu versuchen, über diese eigene Routine hinweg sich zu bewegen, also über seinen eigenen Schatten springen, Risiken einzugehen. Man muss Risiken eingehen beim Musik machen. Man muss sich auch mal unbeliebt machen oder ja, auch mal in eine falsche Richtung gehen.
Ich muss mich jetzt kurz unbeliebt machen und dir voll ins Wort grätschen.
Das darfst du gerne.
Entschuldige, wir haben Gott sei Dank noch so viel Zeit, nur der nächste Song steht an, weil wir eben etwas zu lang waren. Da habe ich uns gehen lassen sozusagen, uns laufen lassen. Message in a Bottle hast du mitgebracht von The Police.
Oh,
gibst du uns
ja
dazu noch ein Stichwort?
Ja, also ich versuche es ganz kurz zu machen. Mein Vater kam zurück aus Japan in den 80er Jahren. Ich war Teenager. Was brachte er mir mit? Den ersten Walkman.
Oh Gott.
Noch mit Kassette und so weiter.
Oh, wunderbar.
Und in diesem Walkman war Regatta de Blanc, also dieses eben Police-Album mit Message in a Bottle. Und ich habe das dann die ganze Nacht gehört auf dem Kopfhörer. Das war für mich Wahnsinn. Das war für ein
Erweckungserlebnis.
Absolut. Also auch vom Sound her. Deswegen für mich ist dieser Song einfach unglaublich.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Musiker Stefan Hantel, auch bekannt als Chantel. Ist es eigentlich Chantel oder Chantel? So ein bisschen englischer, wie soll ich es sagen? Chantel.
Chantel?
Chantel.
Ja, aber das hängt immer davon ab, wo man gerade ist. Ja. In Griechenland heißt es Sandel und die Österreicher sagen Chantel. Und in Frankreich ist es Chantel. Chantel.
Ah, darf ich? Na gut, dann bleiben wir französisch. Also zu Gast heute Chantel. Und ich habe Ian Lindstrom und Christa Bell mitgebracht mit Lovesick. Radio 1, die Hörbarust heute mit dem Musiker Stefan Hantel. In Mannheim geboren im März 68, in Trier aufgewachsen und mit 12 nach Frankfurt gezogen. Mensch, wieso denn so viel hin und her schon in so jungen Jahren?
Ja, unstetig. Unstetige Familienverhältnisse. Ja, gut, mein Vater hatte ja an der Werkkunstschule studiert in Trier. Das war so die einzige Institution in Deutschland, wo man sozusagen Design, Kunst und Handwerk erlernen konnte.
War der nicht Schlagzeuger?
Ja, das genau. Aber meine Mutter, die wollte das nicht. Die hat dann gesagt, okay, jetzt Kinder, Familie, mach was Anständiges. Ein bisschen schade, ja, ja. Der hat dann quasi aufgehört mit der Musik und hat dann quasi als Grafikdesigner sich verdingt. Und dann mussten wir auch bald nach Frankfurt, weil da waren die ganzen Agenturen damals. Das war so der Boom, als so die Werbegrafik, die Designer so durch die Decke ging. Und dann kamen wir nach Frankfurt und ich fand das eigentlich super. Also
ist doch interessant, dass dein Vater und du, dass ihr euch so überkreuzt habt mit euren Berufen. Er hat als Musiker angefangen und ist Grafiker geworden. Du hast dann bist in Richtung Grafikdesign gegangen und bist Musiker geworden. Hast du das Gefühl, dass er glücklich war in seiner Rolle als Schlagzeuger? Denn ich habe mal was gelesen, dass er in so einer Coverband spielte, die sich so auf die so 60er Jahre Hits gecovert haben, aber doch sehr erfolgreich waren offenbar.
Ja, das war ja früher ziemlich inflationär, also diese Top 40 Bands. Damals gab es natürlich auch sehr viele amerikanische GIs in Deutschland und in Mannheim war da so eine Hochburg. Die haben unglaublich viel gespielt, haben auch relativ gut verdient, aber es war halt so ein bisschen Dirty Job, ja. Mhm. Es hatte so ein bisschen was Anrüchiges und war gesellschaftlich nicht so wirklich gut situiert sozusagen. Ich meine, die Beatles haben ja auch so angefangen in Hamburg damals als Coverband, Top 40 Band. Ja, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich Tierarzt werden.
Ach, Tierarzt?
Ja, und ich hab dann während der Schulzeit mein Praktikum gemacht. Also man musste das quasi in der weiß ich nicht, 7., 8. Ja. Klasse. Und ich fing dann an beim Landtierarzt, Vogelsberg-Gegend. Und ich glaube, schon beim dritten Tag ist mir schwarz vor Augen geworden.
Musstest du eine Kuh von hinten, also musstest du in eine Kuh hineinfassen?
Nee, die Kuh war quasi auf, ja. Also die war verletzt, der ganze Brustkorb war geöffnet.
Oh Gott.
Es hing alles raus.
Ei.
Gab
es da so einen Ripper oder ist die operiert worden, ganz normal?
Ich glaube, die ist einfach gestört, ist ja ganz normal. Also da geht es ja relativ deftig zu. Damals war es auch noch nicht mit biodynamischer, wie soll ich sagen, Landwirtschaft. Ja, und das gab halt viele Unfälle, Massentierhaltung und so weiter. Das hat mich total abgeschreckt. Ich weiß noch, also ich bin ohnmächtig geworden, noch auf dem OP-Tisch sozusagen und dann war das Kapitel Tierarzt beendet und dann dachte ich mir, okay, wirst du doch lieber Künstler. Mhm. Ich glaube, der hat sogar gesagt, das war so ein ziemlich kräftiger, rustikaler Typ, der Tierarzt hat gesagt, bist du ein Künstler oder was? Ja, irgendwie sowas hat er losgelassen und das war ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich habe vorhin gesagt, dass ich mir wünschen würde, deine Familie etwas näher kennenzulernen. Mhm. Wahrscheinlich schluckt es unsere restlichen anderthalb Stunden, wenn wir da zu sehr ins Detail gehen, aber es dem Hörer vorzuenthalten wäre auch schade. Lass uns versuchen, gemeinsam so einen Mittelweg zu finden. Ich weiß, dass dein Großvater väterlicherseits aus Griechenland kommt, Grieche ja. ist. Also das heißt, du bist Viertelgrieche, dein Vater halber Grieche. Das kommt so weit hin bislang, ne?
Ja, also genau. Ich bin da so hineingeboren worden in diese Wirrungen und Irrungen. Was für mich sehr prägend war, war natürlich der Einfluss meiner Großmutter aus Czernowitz.
So, erzähl mal, was das für eine Gegend überhaupt ist. Das ist ja zwischen Rumänien und der Ukraine liegt das
also
ungefähr, ne?
Also Czernowitz war seinerzeit die Hauptstadt der Bukowina, des Buchenlandes. Das war ein eigenes Kronland in der Habsburger Monarchie. Und wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, erstmal rumänisch, dann wurde es kurz russisch. was kam dann? Es war auf jeden Fall ein ziemlich turbulenter Vielvölkerstaat. Und meine Großeltern sind quasi in den Wirrungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges da raus.
Also, es gab eine große jüdische Gemeinde, kann man vielleicht noch sagen. Das sind unglaublich viele Ethnien und Religionen dort.
Genau, also Czernowitz war eigentlich berühmt, bekannt dafür, für seine jüdische Bourgeoisie. Und zwar waren das jetzt nicht, es war nicht das Judentum, was man eher aus dem Städtel kannte, wie in Galizien zum Beispiel, sondern in Czernowitz, das war sehr großbürgerlich. Also man hatte irgendwie Deutsch gesprochen, eher mit so einem wienerischen Einschlag. Also Jiddisch war verpönt, weil das war sozusagen die Provinzsprache. Und die Czernowitzer Bourgeoisie hat quasi sich sehr der deutschen Sprache, der Kultur, Literatur hinzugetan, gefühlt. Und das Ganze aber wirklich, wie gesagt, diese Schnittstelle zwischen Ost und West. Es gab ja auch eine armenische Minderheit. Es gab immer noch den Einfluss aus dem Osmanischen Reich. Das gehört ja auch mal kurzzeitig zum Osmanischen Reich. Rumänien sowieso war sehr stark präsent. Mhm. Es gab da so Landadlige, die noch aus der Zeit der Phanajoten, das waren griechische Steuerantreiber, die für das Osmanische Reich damals die Steuern eingetrieben haben.
Wie hießen die
Phanajoten? Ja.
Aha, nie gehört.
Und meine Großeltern, die waren sozusagen so an der Schnittstelle, hatten auch Großgrundbesitz. Da hat man eigentlich Bier gebraut oder Holzwirtschaft, hat man sich verdingt und natürlich zum allgemeinen Wohlbefinden viel gefeiert, Musik gemacht, Feste organisiert. Also da war eigentlich immer Rambazamba. Und ich glaube, das war auch vom Lebensgefühl so das Völkerverbindende dort, weil das war immer ein Vielvölkerstaat.
Kurzer Break, super, dass ich dir jetzt nicht ins Wort gefallen bin. Das hat gerade gepasst. Too Much Too Young von den Specials. Ist jetzt natürlich ein bisschen hin und her, weil wir gleich an diesem Punkt inhaltlich wieder anknüpfen. Die Specials stehen für welche Zeit? Warst du Ska-Fan? Also hast du regelmäßig Ska-Bands gehört oder haben es einfach die Specials
also
geschafft?
Also was mich an den Specials so interessiert hat, war natürlich auch diese bisschen Vielschichtigkeit. Die haben auch ein bisschen mit ihrem kulturellen Erbe jongliert. Also quasi der Einfluss karibisch, Ska, Reggae, Rocksteady mit coolem London-Style, Pop. Das war für mich sozusagen auch immer so spannend zu gucken, was geht da ab in London oder auch in Paris. Das hat mich immer neugierig gemacht, weil das auch schon so frühe Crossover-Projekte waren. Also es war nie ein eindeutiger Sound, wie jetzt zum Beispiel Schweinerock à la AC/DC, sondern da war immer so ein bisschen Exotik, bisschen African und Popkultur. Da fühle ich mich zu Hause.
Und die Specials haben hervorragende Alben gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es jemandem geht, der zu Ska jetzt nicht so einen Hang hat, ob man die trotzdem mögen kann, aber ich glaube schon, weil die haben auch sehr unterschiedliche
Sachen. Ja, einfach
Sachen
umtriebig, sind ja bis heute noch unterwegs. Ich meine, wenn man jetzt mal sich anschaut, David Alban und Blur und so, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Also, es gäbe keinen Britpop ohne die Specials.
Too much too young. You don't too much.
Ja, unverkennbar eine Live-Version von Too Much Too Young von den Specials. Stefan Hantel ist hier heute zu Gast. Er ist Musikproduzent, Musiker, Sänger, Orchesterleiter, wenn man so will. Deine Großeltern sind aus Bukowina geflohen. Deine Mutter ist in einem österreichischen Flüchtlingslager, glaube ich, zur Welt gekommen.
Ja, das waren die sogenannten DPI-Camps. Man muss sich vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja enorme Flüchtlingsströme von Ost nach West und umgekehrt. Und die DPI-Camps waren sozusagen die Lager für die Überlebende des Holocaust und andere Flüchtlinge, meistens kulturelle Minoritäten, die da sozusagen eingepfercht waren. Meine Großeltern wollten nach Amerika, das war ihr großes Ziel. Sie hatten aber dann, wann war das, 46, 47, mittlerweile drei kleine Kinder. Die amerikanische Einwanderung hat gesagt, ihr müsst 7 Jahre warten, bis ihr das Visum bekommt. Und so sind sie dann irgendwann eines Nachts von Österreich über die grüne Grenze nach Deutschland in den Schwarzwald gelandet. Insofern interessant, weil ich gerade darüber spreche, weil das mich so ein bisschen auch auf die aktuelle Situation bringt, weil wir es ja wieder mit Flüchtlingsströmen zu tun haben und das auch eine ziemlich kontroverse Diskussion ist gerade. Auf jeden Fall sind sie dann schlussendlich in Mannheim gelandet, wo die amerikanische Besatzung seinerzeit, also nach dem Krieg, die Alliierten, eine ziemlich große Garnison hatten und sie haben so gedacht, okay, wenn wir dort sind, vielleicht finden wir irgendwie jemanden, dann gehen wir irgendwie schneller nach Amerika. Mhm. Dann ist die Schwester meiner Großmutter, die ist dann tatsächlich nach Amerika gegangen, meine Großeltern nicht. Mein Großvater landete bei der Deutschen Bundesbahn. Früher war er auch bei der Bahn, der ist dann von Czernowitz über Odessa am Schwarzen Meer bis nach Konstantinopel teilweise gereist. Und da hat er sich gefreut, sozusagen in Deutschland jetzt wieder bei der Bahn zu sein. Aber wenn ich dann dorthin kam, wie gesagt,
nach Mannheim,
genau, die hatten auch eine Wohnung von der Bahn. Es gab für die Bahnbeschäftigten Wohnungen, die damals auch relativ komfortabel waren, großzügig geschnitten. Heute ist es eher so ein Schuhkarton, wenn man sich das quasi vor Augen hält. Und dann kam ich dahin als Kind und...
War das noch so mondän?
Das war modern insofern, dass
Konnten Sie das so rüberretten?
Mondän insofern, weil sie eigentlich immer am Wochenende relativ leger gekleidet waren. Also im Gegensatz dazu, am Wochenende hat man in Deutschland sich schick gemacht oder sonntags ging man in die Kirche und so. Meine Großeltern waren genau umgekehrt. Die haben den Pyjama eigentlich nicht ausgezogen am Wochenende. Und das war alles so extrem entschleunigt und das Frühstück hat gar nicht aufgehört. Also fließender Übergang zwischen Frühstück, Mittagessen und Nachmittagstanztee sozusagen. Aber unter der Woche haben sie sich wahnsinnig in Schale geworfen. Also was du jetzt als mondän bezeichnen würdest, mit Hut und so. Das war einfach ein anderer Schmäh. Die waren anders kalibriert, so wenn man... das Haus verlassen hat und wie man gesprochen hat und so weiter und so fort. Das war für mich so ein bisschen ein babylonisches Wirrwarr, weil sie natürlich auch viel auf Rumänisch gesprochen haben, immer noch. Das habe ich dann nicht verstanden. Oder sie haben auch so ein anderes Kauderwelsch aus Jiddisch und Wienerisch benutzt. Aber das waren halt einfach so die Charakteristiken der Zeit. Damals war es in Europa tatsächlich üblich, dass man viele verschiedene Sprachen, vor allen Dingen im Osten, gesprochen hat und dass man auch viele verschiedene kulturelle Einflüsse so ein bisschen versucht hat, unter einen Hut zu bringen.
Du bist in deinem Elternhaus, hast du mal gesagt, anti-autoritär erzogen worden. Das führte, warum lachst du da?
Ja, das ist ja durchaus auch so ein Schlagwort. Klar, ich bin 68 geboren, meine Eltern haben voll die Zeit mitbekommen, also Studentenunruhen, sozusagen die innere Revolte in Deutschland, die 68er, der Frühling. Und dann gab es die antiautoritären Kinderläden. Berlin war da ziemlich, hatte die Nase vorn, Frankfurt am Main auch. Mhm. Und damals in Trier gab es so einen ziemlich turbulenten Ableger. Da war ich dann im Exzellenzhaus, das war damals so eine alte Kaserne, weiß ich noch, aus der Kaiserzeit, glaube ich sogar. Da kam einmal die Woche die Polizei zu uns, weil halt die Nachbarn sich beschwert haben, die Kinder würden verwahrlosen, lange Haare, laufen ungepflegt rum und so weiter. Ich fand das als Kind, für mich als Kind war das eine irre Zeit, tolle Zeit, inspirierende Zeit. Natürlich auch ein bisschen haltlos, ein bisschen orientierungslos. Rückblickend würde ich auch sagen, wir waren so ein bisschen auch Versuchskaninchen damals für eine Pädagogik, die noch nicht wirklich geprüft oder auch langfristig so auf Qualität untersucht wurde sozusagen. Aber klar, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, diese Zeit.
Wie war das, wenn als du dann zur Schule gekommen bist und auf andere Formen und Muster gestoßen bist?
Das ist furchtbar. Also Schule war für mich ein Riesenproblem ganz am Anfang. Ich erinnere mich auch, in Trier gab es ein klar strukturiertes schulisches, also da war entweder Hauptschule, Real- oder Gymnasium. Ich glaube, zuerst wollten meine Eltern, dass ich in die Waldorfschule gehe, das hat aber nicht geklappt, die gab es da einfach nicht. Die war sozusagen politisch nicht erwünscht im konservativen Rheinland-Pfalz seinerzeit. Und ja, in der Schule, wie gesagt, ich hatte lange Haare, mein Vater hatte so ein Rauschebart. Der erste Elternabend, das war eine Katastrophe, am nächsten Tag alle auf mich eingestürmt, wie sieht denn der aus und so, das ist ja, ist der Gammler, wo seid ihr her, ihr seid komisch. Also von außen hin hat man mir ziemlich deutlich gemacht, dass diese Familie alles andere als konform und gesellschaftsfähig ist.
Das drehte sich interessanterweise auch dein Standing, als es darum ging, Platten zu organisieren. Schallplatten.
Ja, genau. Ich war dann in der Schule relativ schnell so ein bisschen der Freak, aber durchaus sehr beliebt. Ich war sogar Schulsprecher irgendwann mal. Und es gab in Frankfurt im Bahnhofsviertel, im Rotlichtviertel und in der B-Ebene gab es die heißesten Vinyl-Schallplattenläden damals. Und ich war der Einzige, der sozusagen sich relativ frei bewegen durfte und diese Schallplattenläden besucht hat. Und dann habe ich Geld eingesammelt nach Weihnachten und Ostern in der Klasse und habe Bestellungen entgegengenommen und bin in die Plattenläden rein und habe halt wirklich 20, 30 Vinyl-Schallplatten gekauft, alles Mögliche von Kiss bis Police oder whatever. Kraftwerk habe ich auch mal gekauft. Ja.
Hast du denn da irgendwas, also war das reiner Altruismus oder hast du die einfach mit nach Hause genommen und auf Kassette
genau,
überspielt?
Der Deal war, die Platten haben ja ungefähr damals D-Mark-Zeiten.
20 Mark.
Ja, 16,50 so. Also man hat ja, ich habe ja Mengenrabatt bekommen. Bei mir haben aber die Platten alle 20 Mark gekostet. Aha. Ich habe sie mit nach Hause genommen und alles auf Kassette aufgenommen. Mhm. Ja.
Gut. Ja.
Und am nächsten Tag dann verteilt. Mhm. Aber ich hatte eine super Musiksammlung. Also ich habe ja alles auf Kassette gehabt.
So, die erste Stunde ist fast rum. Wir bewegen uns auch langsam aus dem Damals, um dich da zu beruhigen, falls du denkst, du bist ja in so einer Zurück-in-die-Vergangenheit-Sendung. Christine and the Queens hast du mitgebracht mit Science Fiction. Habe ich noch nie gehört. Christine and the Queens. Wer ist das?
Das ist eine ganz aparte, ätherische, aufregende junge Frau aus Frankreich, die jetzt da gerade völlig durch die Decke geht. Wir haben ja das große Glück, dass wir als Chantel und das Bukowina Club Orchester sehr oft im Ausland spielen und sehr, sehr viel in Frankreich. In Frankreich gibt es wahnsinnig viele tolle, aufregende Festivals. Jede kleine Provinzstadt hat da ihr eigenes Festival und irgendwann begegnet man halt Künstlern. Und sie ist jetzt eine französische Künstlerin, die mir im letzten Jahr über den Weg gelaufen ist. Hat mich sehr beeindruckt, hat mir sehr gut gefallen. Also auch die ganze Anmutung, die ganze Art und Weise, die Show zu machen. Ich finde es halt toll, wie das in Frankreich funktioniert, weil ja, Kultur hat einfach einen guten Stellenwert und das hört man auch an der Musik.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Musiker Stefan Hantel, auch bekannt als Chantel. Und die zweite Stunde der Hörbar beginnt mit The Cult Pointed on My Heart. Radio 1, die Hörbar Rust, wenn Sie nächsten Sonntag, wenn Sie sich schon gefreut haben und sich gesagt haben, ach, nächsten Sonntag lade ich meine besten Freunde ein, jeder von uns bringt irgendwas Tolles mit zu essen und dann hören wir alle gemeinsam in unserem schönen geschmückten Wohnzimmer, die Hörbar, da muss ich Sie enttäuschen, denn wir gehen in die Sommerpause. Sechs Wochen lang können Sie eigentlich das Land verlassen, wobei Sie ja mit der Radio 1 App auch eigentlich überall können Sie uns hören, können Sie diesen wunderbaren Sender hören. Am 30. August geht es allerdings wieder los. Das ist eine Live-Sendung aus dem Park am Gleisdreieck. Und jetzt raten Sie mal, wer dabei ist. Kurt Krömer. Mensch, Kurt Krümmer, der irgendwie so in der Versenkung verschwunden ist, als hätte ihn jemand versteckt. Und dann kommt er zu uns. Ich bin sehr, sehr erfreut und gespannt. So, aber zurück zum Hier und Jetzt, zu meinem Gast heute. Stefan Hantel, Musiker mit einer interessanten Familiengeschichte, die jetzt aber auch nicht zu viel Platz einnehmen soll. Das sage ich jetzt nur, weil du nicht willst, dass sie zu viel Platz einnimmt. Denn du definierst dich ja nicht in erster Linie über deine Familie, sondern über das, was du dann daraus gemacht hast. Du hast angefangen zu studieren in Frankfurt. Zuerst ja Kunstgeschichte, glaube ich, ne?
Genau, das war mein Überbrückungshalbjahr. Ich wollte ja Grafikdesign machen und ich war so zwischen Sommer- und Wintersemester und dann bin ich sofort zu den Kunstgeschichtlern an der Uni Frankfurt gewechselt.
Aber die haben gestreikt.
Ja, die haben gestreikt und das war eigentlich großartig, weil das Institut seinerzeit ja in ganz tollen, in einem Gebäudekomplex mit riesigen Räumen, da haben wir halt sofort Streikpartys organisiert und Streikkomitees und ja, das war für mich Wahnsinn, also
du hast angefangen eben Feste zu organisieren oder mitzuorganisieren und
genau.
Aufgelegt. Und jetzt gibt es diesen einen ominösen Platz, von dem ich immer mal wieder gelesen habe, den Lisania Club. Ich glaube, nach außen getarnt als Sprachenschule oder so, aber was war es wirklich?
Also das Lisania Issé war im Frankfurter Bahnhofsviertel, im Rotlichtviertel, in einem ziemlich turbulenten Haus angesiedelt, wo diverse Import-Export-Firmen, Übersetzungsbüros, Sprachkurse, Gewürznelken, Kontor, Textil, Vertrieb. Muss ich das so vorstellen, das Frankfurter Bahnhofsviertel ist ja sozusagen in der Statistik mal als der kriminellste Ort Europas zusammengefasst worden. Also ein Straßenzug aus mehreren Straßen, wo sozusagen international unglaublich viel zusammenkommt und da waren oder sind nach wie vor die meisten Bordelle, Striplokale, da wird gezockt. Damals gab es noch ziemlich viele griechische Pelzhändler, die haben auch ihre Clubs da gehabt. Manchmal sind auch wirklich kleine Schießereien im Viertel gewesen und so. Das war für uns Studenten natürlich eine sehr spannende Spielwiese, weil wir sozusagen völlig in Ruhe gelassen wurden. Also es gab Polizei im Viertel, die haben sich um andere Dinge gekümmert, als jetzt die Studentenpartys irgendwie zu kontrollieren. Das heißt, wir haben damals in diesem Haus, in dem Lisania, eine riesen Wohnung gemietet, über fast 300 Quadratmeter und haben da jedes Wochenende riesen Partys organisiert und Künstler eingeladen. Ich weiß, Delight damals, Groove is in the Heart, das war so ein Hit. Mhm. Die haben ihre erste Session bei uns im Lisania gemacht, zum Beispiel. Und lauter so verrückte Sachen sind da gewesen. Das war wie so ein Initiationsritus für mich. Es war ziemlich klar auch, dass mich das Studium eigentlich dann auch eher nicht mehr so sehr interessiert, sondern so dieses Verrückte, die Nacht zum Tag machen, zu experimentieren. Ich habe auch angefangen, dann mit den ersten Tracks zu produzieren und so. Da fing auch in Frankfurt so das an, mit Techno groß zu werden. Das war ja so eigentlich die wichtigste Stadt in Deutschland, wo Techno quasi erfunden wurde, mit den Speerspitzen wie Sven Feh zum Beispiel. Wir Frankfurter fanden das eher unsexy, weil uns war Techno einfach zu teutonisch, zu glatt, zu technokratisch. Wir haben dann damals im Lasagne eher Soul und Funk und Latin Pop und arabische Crossover-Musik und weiß der Teufel, damit haben wir experimentiert. Wir waren so ein bisschen das hippieske Gegenmodell zu der elektronischen Variante seinerzeit.
Du bist dann nach Paris gegangen für ein Semester?
Ja, genau. Das war Paris hat mich wahnsinnig interessiert, weil es natürlich auch eine sehr internationale Stadt ist in Europa, auch so ein kultureller Schmelztiegel. Mich hat auch das Lebensgefühl immer sehr interessiert. In Frankfurt bist du ja mit dem Zug in weniger als 4 Stunden in Paris. Also du bist eigentlich von Frankfurt aus schneller in Paris als in Berlin. Und das habe ich dann sozusagen so auch als Ausbildungsoption wahrgenommen.
Warum bist du nicht da geblieben? Warum dann zurück nach Frankfurt?
Ich glaube, ich habe ziemlich schnell das Gefühl gehabt, dass ich noch nicht wirklich angekommen bin, beziehungsweise...
Hast du das heute?
Heute habe ich zumindest ein anderes Selbstverständnis, dass ich weiß, worin ich ganz gut bin, wenn ich jetzt Musik schreibe oder aufnehme oder auch spiele. Damals dachte ich immer noch... ich muss sozusagen dem nacheifern, was so ein bisschen aus den Schnittstellen wie London, Paris, New York entsteht, also was da kommt. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das gar nicht so viel mit mir zu tun hat. Also Paris, London, New York fand ich toll, hat mich begeistert, hat mich beflügelt, hat mich inspiriert. Aber ich wusste, das ist nicht meine Story. Meine Story ist viel verborgener. Die hat quasi einerseits ihren Ursprung in der Bukowina über meine Großeltern, hat aber auch ihre Wurzeln in Griechenland über meinen Großvater, der mir als Kind relativ viel mitgegeben hat. Und natürlich immer wieder zurück nach Deutschland, nach Frankfurt, was eigentlich immer eher so eine uncoole Stadt war. Also Frankfurt am Main war ja nie so eine coole
Lässig war das
Großstadt. Mhm. Ja, das war immer so, okay, da sind die Banken, das ist alles so ein bisschen... Mhm. Bieder und die hessische Spießigkeit und so, und man wollte eigentlich immer eher weg aus Frankfurt als da länger bleiben. Das hat sich zum Glück, wie ich finde, sehr spannend verändert. Also Frankfurt ist eigentlich heute eine sehr dynamische, aufregende, pulsierende, schnelle und sehr inspirierende Stadt geworden. Auch das Bahnhofsviertel ist mittlerweile so das hipste Drehkreuz, kann man sagen, in Kontinentaleuropa. Ja, und wie gesagt, ich habe dann über den Weg in die Bukowina eigentlich für mich so ein Lebensgefühl entdeckt, wo ich sage, ich mache eigentlich kontinentaleuropäische Musik. Mhm. Und das südosteuropäische Erbe liegt mir einfach kulturell näher, obwohl ich angloamerikanische Musik und auch das, was aus Paris kommt, sehr liebe und schätze. Aber das andere kann ich einfach besser.
Subtract hast du mitgebracht. Pharaohs.
Oh yeah.
Willst du dazu noch was sagen? Wollen wir es einfach spielen?
Ja, wir haben gerade über London gesprochen. Also vielleicht, deswegen passt es ganz gut, weil... da ist es halt einfach so, wenn du in London auf solchen Partys oder Festivals spielst, dann spielt dann quasi Chantel so als südosteuropäischer Soundhybrid, und dann kommt so ein totaler durchgestylter Elektroniker-Act, und für die Leute ist das völlig okay. Also das ist keine, da reibt sich jetzt musikalisch gar nichts, sondern beides hat einen hohen Unterhaltungswert. Deswegen höre ich auch sehr gerne diese Musik.
So, Stefan Hantel ist heute hier zu Gast. Das waren gerade Substract mit Pharaohs. Um ins Hier und Jetzt zu kommen, können wir ja einfach im Stechschritt so ein paar deiner Stationen gemeinsam zusammenfassen. Ich glaube, wichtig war tatsächlich 94, dass du dein eigenes Label gegründet hast mit einem Freund zusammen. SA Recordings, das war nicht immer gleich aktiv, du hast es dann aber später nochmal sozusagen wachgeküsst und warst froh, dass diese Infrastruktur schon stand, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, wir wollten ja eigentlich nie ein Label gründen, wir fanden das eigentlich immer uncool, sozusagen institutionell zu arbeiten, und Label und Plattenfirma, das fanden wir eigentlich ganz schrecklich. Ich hatte einfach das Problem damals, als dann die ersten Produktionen auf dem Tisch lagen von mir, dass das keiner machen wollte. Und dann waren wir quasi in dem Zwang zu sagen, gut, dann müssen wir es halt selber machen. Deswegen haben wir das Label gegründet. Nachdem es dann mal so in the run war, haben wir dann ganz schnell ein Angebot von Studio K7 bekommen aus Berlin. Die fanden das alle super. Und man muss auch sagen, für die damalige Zeit, das rechne ich den Jungs auch hoch an, die haben wirklich Gas gegeben und waren Feuer und Flamme für diese Eskapaden, die damals musikalisch entstanden sind, weil das war einfach kein Vergleich zu der Situation heute.
Ich glaube, Kruder und Dorfmeister haben auch eine Zeit lang auf den, ne, dass man so einen
Genau, Kruder Dorfmeister, das war so diese 90er Jahre Downtempo, Freestyle, Elektroniker, Trip-Hop-Welle.
So, jetzt musst du mir mal ein bisschen helfen. Wir werden es jetzt auch nicht in diesem einen Stück leider, weil wir gleich schon wieder Musik spielen müssen, aber wir haben ja noch eine halbe Stunde. Wie es dann da kam, also ich weiß, dass du 1996
ja.
bist du nach Moskau geflogen und hast dich dann, glaube ich, auf den Weg nach Bukowina gemacht. Deine Eltern, deine Großeltern waren
schon 15 Jahre. Genau, da bin ich versehentlich ins falsche Flugzeug gestiegen und war schwupps. Es war eigentlich so, ich habe 97 fast ein Jahr in Tel Aviv gelebt, in Israel, und habe in Tel Aviv eine ziemlich quirlige Nightlife-Szene kennengelernt, entdeckt. Vorher kannte ich das eher nur als Brennpunkt im Nahen Osten und wusste gar nicht, was mich erwartet, aber ich wollte da unbedingt hin. Ich fand die Stadt sehr aufregend als Metropole und habe dann, wie gesagt, in Israel, in Tel Aviv ganz viele verschiedene Leute kennengelernt, DJ, Musiker, Produzenten. Und einer von den Protagonisten ist dann auch ein guter Freund von mir geworden, der sozusagen seine Wurzeln in Russland hat. Der hat mich dann mitgenommen nach Moskau. Wir haben dann zuerst einige Partys in Moskau absolviert und sind dann weiter nach Kiew geflogen und von Kiew mit der Propellermaschine nach Lemberg. Liegt heute im Westen der Ukraine und von Lemberg sind wir dann mit dem Auto über verwunschene Landstraßen und Schotterpisten bis nach Tschernowitz gefahren. Ich glaube, es hat 12 Stunden gedauert, die Fahrt.
Und was du da vorgefunden hast, dazu kommen wir gleich, das ist der ideale Cliffhanger. Ich habe das Gefühl, dass ich ständig mich von einem Cliffhanger zum anderen hangele. Aber wir haben jetzt schon wieder Musik. Brenda Lee, Sorry. Ist das dieses I'm sorry?
Nein. Genau, ich habe das auch deswegen ausgesucht, weil ich das mal hören wollte, wie du das intonierst.
Ja, ja.
Du hast
du's?
Quasi auch dieses Timbre.
Hattest du das Gefühl, hattest du Gänsehaut?
Tiefer gelegte Timbre, was ich auf jeden Fall...
Kann man was draus machen im Studio, meinst du?
Das erfüllt mich mit der Empathie.
Oh, Mitleid, eigentlich ein anderes Wort für Mitleid in dem Moment wahrscheinlich.
Nee, empathisch ist doch eher euphorisierend.
Möchtest du dann was zu der Songauswahl sagen? Oder
ich weiß im Moment überhaupt nicht, warum ich diesen Song ausgewählt habe.
Okay, dann stelle ich dir noch eine andere Frage, bevor er kommt. Der ist nämlich nicht so lang. Yeah. Du hast vorhin gesagt, Striptease-Lokale. Sag mal, gibt es noch Lokale, in denen sich Frauen nach und nach ausziehen? Oder haben die nicht alle diese G-String-Tangas und räkeln sich um Stangen? Gibt es noch angezogene Frauen, die sich nach Musik ausziehen?
Ich bin da total naiv und unbefangen, weil ich noch nie so ein Lokal besucht habe durch die Vordertür.
Gut, ich hoffe, dass unsere Hörer darauf reagieren, denn das würde ich gern vor der Sommerpause auch noch wissen. Gibt es noch angezogene Frauen, die dann später erst ausgezogen sind und sich räkeln und dann sich Geldscheine in die Unterwäsche stecken lassen? Schicken Sie doch bitte eine E-Mail an hörbar@radio1.de. Und wir hören jetzt, warum auch immer, I'm Sorry von Brenda Lee.
1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde der Hörbar mit Stefan Hante, auch bekannt als Chantel. Ich habe Ihnen die Stills mitgebracht, Still in Love Song. Radio 1, die Hörbar Rust. Wir begleiten Stefan Hante nach Bukowina, oder sagt man in die Bukowina?
In die Bukowina.
In die Bukowina. So, du fährst da also hin, mit der Propellermaschine landest du, dann fährst du über diese abenteuerlichen Straßen mit deinem Freund und kommst dahin. Was hast du erwartet und was hast du vorgefunden?
Also, meine Gefühle waren sehr gemischt. Auf der einen Seite, man erwacht quasi am nächsten Tag in Czernowitz und sieht diese wunderschöne, kleine, verwunschene Stadt am Rande der Karpaten. Das ist ja so ein bisschen wie Klein-Wien. Also die Habsburger Architektur, alles sehr üppig, sehr barock, aber irgendwie eine Nummer kleiner. Und dann ist mir sofort aufgefallen, da stand mal eine Synagoge, da war eine Moschee, da ist eine katholische Kirche, da ist eine protestantische, da ist natürlich die russische orthodoxe Kirche. Also man merkt sofort, okay, ein kleiner Ort, sehr mythisch, sehr verwunschen, sehr speziell. Und man sieht sofort, da haben ganz viele verschiedene Nationalitäten, verschiedene Kulturen sehr dicht aufeinander gelebt. Also wirklich Parallelkultur, Vermischung, kosmopolitische Anarchie im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist davon übrig geblieben heute im Jahre 2015? Eigentlich gar nichts. Das war auch die Erkenntnis nach ein paar Tagen, die ich dann dort war.
Wobei das ja nun auch schon ein bisschen her ist, ne? Wir springen jetzt immer zurück. Das war, wann war das?
Es war vor
Mitte der 90er.
Ja, über der, genau.
Also auch damals war schon nicht mehr viel davon da.
Nein, es ist so, dass die Bukowina und das Czernowitz, so die ganze Gegend eigentlich natürlich erstmal durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Besatzung durch Nazi-Deutschland ist viel zerstört worden. Danach gehört es zur Sowjetunion. Da ist im Stalinismus eigentlich jegliche Form von Pluralismus und kosmopolitischen ist mehr oder weniger beseitigt worden, komplett.
Auch da sind nochmal ziemlich viele rumänische Einwohner umgekommen. Also ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg, meine ich gelesen zu haben, dass dann wirklich nochmal 20.000...
Oh Gott, ja, in der stalinistischen Zeit wurde sowieso viel Bevölkerung dezimiert, also Akademiker, Intellektuelle, alles, was halt nicht irgendwie auf Kurs war. Gut, seit 91 gehört es zur Ukraine. Die Ukraine, die gerade unglaubliche Wirrungen und Probleme durchlebt. In Czernowitz war das für mich damals so, dass ich das Gefühl hatte, okay, dieser junge ukrainische Staat ist momentan sehr damit beschäftigt, jetzt erstmal so seine eigene nationale Identität zu definieren. Ich habe in Gesprächen mit dem Czernowitzer Bürgermeister damals eigentlich kaum was über die Vergangenheit erfahren können, beziehungsweise es wurde ziemlich schnell abgewiegelt, abgebügelt. Also das mündet dann auch in solchen Aussagen wie, Juden gab es hier nie.
Ups.
Das ist ukrainisches Mutterland. Und kosmopolitisch waren wir auch nie, weil eigentlich wurden wir immer unterdrückt. Zuerst von den Osmanen und dann später von den Russen und so weiter und so fort. Also es gibt so ein Neonationalismus, der natürlich jetzt auch gerade in Zeiten der Krise einen ziemlichen Aufwind erfährt. Schlussendlich habe ich in Czernowitz selber wenige Dinge entdeckt, die sozusagen mich an das kulturelle Erbe der Frühzeit sozusagen geführt haben. Ich war dann auch etwas enttäuscht, ein bisschen verbittert, als ich wieder zurückkam nach Deutschland. Und meine Motivation war dann tatsächlich auch zu sagen, okay, dieser kulturelle Schmelztiegel existiert nicht mehr, aus den verschiedensten Gründen. Ich sehe das als Chance, jetzt sozusagen den Mythos Bukowina, der für mich sehr lebendig ist, auch durch Bücher wie zum Beispiel Josef Roth, der das sehr schön beschreibt, diesen Vielvölkerstaat, ich sehe es als Chance, diesen Mythos Bukowina auf meine Art und Weise wieder zu beleben. Das muss jetzt nicht authentisch sein, das muss jetzt nicht sozusagen wie ein Weltkundler vonstatten gehen, sondern das ist subjektiv.
Wie eine Interpretation.
Eine Interpretation eines Popmusikers durchaus, auch mit Widerständen oder Widersprüchen, aber zumindest beziehe ich mich inhaltlich immer darauf, weil das eigentlich auch ein bunter Flickenteppich war. Und darum geht es mir eigentlich. Also mir geht es um die These zu sagen, Kunst ist spannend, ist aufregend, Musik noch viel mehr, aber für mich immer dann, wenn sich's kreuzt mit Dingen, die eigentlich scheinbar nicht zusammengehören und wenn auch Welten, ob es jetzt Ost, West, Süd oder Nord, aufeinander clashen. Mhm. Das ist eigentlich meine virtuelle Heimat. Und für mich ist dieser Bukowina Club und dieses Projekt Chantel und auch das Bukowina Orchester ein sehr virtueller, mythischer Ort, der eigentlich überall zu Hause ist.
Das Bukowina Orchester und den Bukowina Club hast du uns noch nicht vorgestellt, das können wir gleich nachholen, aber wir können tatsächlich jetzt mal aus dem Album, das im September erscheinen wird, das wiederum sehr viel mit griechischen Einflüssen in dem Fall zu tun hat. Da hören wir jetzt einen Song, der East West heißt, aber hat auch noch einen zweiten Titel. Hast du ihn im Kopf?
Die Siki Anatoli und ein bisschen Orient.
Aber trotzdem gib uns doch mal ein bisschen eine kleine Einweisung, wie wir das jetzt hören sollen, was
also
wir da hören.
Seit 2 Jahren pendel ich ja zwischen Athen und Frankfurt am Main. Also ich habe Athen so als Spielwiese auserkoren. Natürlich hängt es ein bisschen auch jetzt mit der Geschichte meines griechischen Großvaters zusammen. Aber ich empfinde Athen als momentan sehr spannende, aufregende Metropole. Ich habe mich entschlossen, mein neues Album dort aufzunehmen, habe das auch gemacht und war mit vielen Musikern in Athen im Studio, habe viel in Griechenland gearbeitet. Die Kollaboration mit Areti Ketime, die Sängerin, die wir jetzt gleich hören auf dem Track, ist für mich eine Verschmelzung aus Tradition und Moderne. Ich wollte sozusagen versuchen, das, was ich als griechische, klassische, traditionelle Musik so für mich entdeckt habe, auf meine Ebene, die sozusagen auch eine westliche Anbindung hat, zu hieven, dem Ganzen eine Stimme zu geben, ein Gesicht zu geben, auch zu sagen, es gibt keine verlorene Generation in Griechenland. Wir dürfen das nicht pauschalisieren. Man kann sehr schön durch Kunst, durch Musik dem Ganzen ein Gesicht geben, eine Identität geben, die was sehr Menschliches hat, wo es nicht um den Krisen- und Konfliktherd geht, sondern wo man sehr schnell erkennt, dass es Menschen so wie wir sind mit Bedürfnissen und Sehnsüchten. Das ist eigentlich was sehr Sehnsuchtvolles.
Es ist ja nicht verkehrt. Du hast gesagt, du bist in der Bukowina gewesen, hast diese ganzen Einflüsse gespürt, kennengelernt und bist dann damit sozusagen nach Deutschland zurückgekommen und hast dort, hilf mir, wenn ich es nicht vollständig aufzähle, rumänische, albanische, griechische, slawische Einflüsse, jiddische Einflüsse da reingenommen. Roma, Sinti-Musik, all das ist wahrscheinlich in deinem Kopf zu einem riesengroßen Konglomerat.
Also ich kam nach Deutschland wieder und musste erstmal alles vergessen, was ich erlebt habe, um sozusagen mich dann wieder neu zu erfinden. Und ich glaube, der Sound of Bukowina ist in der Form, wie ich es betreibe, tatsächlich eine neue Erfindung, die sich auf ganz viele verschiedene Dinge bezieht, die aber auch vor Grenzen nicht Halt macht oder noch weiter hinausspringt, als Europa sich momentan darstellt.
Wow, das, oh, okay. Aha.
Nächste Frage, bitte.
Naja, ich würde, sag mal, genau, vom Plattencover abgelesen. Nee, aber der Bukowina Club, der ist ja tatsächlich erst als etwas fast Haptisches entstanden und ist dann zum Orchester geworden.
Genau, es war ja so, die Bukowina Clubs, die wenigen, die es gab, damals fing es im Schauspiel Frankfurt an, waren zeitlich relativ begrenzt, weil es da immer ziemlich zur Sache ging und es
Was sehr heißt das, es ging zur Sache?
Ja, es waren einerseits hedonistische Partys mit allem, was dazugehört.
Was gehört zu diesen hedonistischen Partys?
Du willst doch jetzt von mir keine Details erfahren.
Aber ganz genau.
Naja, also Menschen haben sich kennengelernt, Menschen haben sogar, wie ich gehört habe, geheiratet, nachdem sie den Bukowiner Club besucht haben. Aber es gibt andere Menschen, die haben sich scheiden lassen, nachdem sie den Bukowiner Club besucht haben.
Weil es so hedonistisch war.
Weil es einfach entfesselnd und, ja, wie soll ich sagen, zu ganz dionysischen Verbrüderungs- oder Verschwesterungsszenarien gekommen ist. Mehr habe ich nicht mitbekommen, weil ich war ja sozusagen als ausführender Produzent eher mit dem Großen und Ganzen beschäftigt und nicht mit den Details. Aber auf jeden Fall hat das die Institution Schauspiel Frankfurt damals irgendwann gesagt, es reicht, wir wollen das nicht mehr hier am Haus haben.
Wobei die zuerst total happy waren, weil endlich war dieses Haus mal voll. Immer wenn es diese Veranstaltungen gab, hat es geknallt.
Mich hat rausgeworfen jetzt der neue Intendant vom Berliner Ensemble, der jetzt nach Peimann anfängt. Der hat mich aus dem Schauspiel rausgeworfen, weil ihm das viel zu turbulent und krachend und laut wurde.
Würde der Bukowiner Club hier in Berlin funktionieren? Also wäre das, und hätte das im entferntesten Ähnlichkeit mit der Russendisco? Oder ist das zu abgegriffen?
Ich glaube, mir ging es immer darum, zeitlich Bregenz was zu machen. Ich wollte nie so was Institutionelles machen, zu sagen, okay, das ist jetzt hier the place und das mache ich jetzt die nächsten 20 Jahre lang. Sondern es gab tolle Orte wie das Schauspiel seinerzeit. Es gab auch hier den Apollosaal in der Staatsoper unter den Linden, wo ich das paar Mal gemacht habe. Das war so Hochkultur trifft auf freudigen Straßenköter, was durchaus auch eine Variante sein kann. Dann hat es mir aber gereicht nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr. Und ich habe diese Band gegründet, das Bukowiner Club Orchester, was mittlerweile so ein Wanderspektakel, Wanderzirkus geworden ist im positiven Sinne.
Sind da eigentlich auch Frauen bei, ja, ne?
Ja, sind Frauen da, ja, dabei, ja. Nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie halt einfach tolle Künstler sind, so wie wir auch Männer dabei haben.
Nur in der griechischen Musik haben es die Frauen ein bisschen schwerer, zum Beispiel.
Das halte ich für ein großes Gerücht. Ich glaube, wer sich mit griechischer Musik beschäftigt, der wird feststellen, dass schon in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts unglaublich ikonenhafte Interpretinnen, die teilweise sogar auch Lesbierinnen waren, also in der Rembetiko-Kultur, das waren die Superstars der Szene. Nur ist es so, dass wir, wenn wir über griechische Musik sprechen, meistens immer nur auf Sorbas und Sirtaki-Rhythmen reduziert werden. Das ist aber ein riesengroßer Irrtum, weil griechische Musik viel, viel schichtiger und viel komplexer ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und die Frauen stehen bei aller maskulinen und patriarchalischer Gesellschaftskultur an erster Stelle. Das ist so. Ja, das sind die großen Heldinnen in der griechischen Musik.
Ihr tut? Ihr seid unterwegs, ihr seid eigentlich, aber du bist sowieso immer unterwegs. Ich habe mir vorhin mal von dir sagen lassen, wo es jetzt hingeht. Also wie gesagt, heute Aufzeichnung, morgen dieses Riesenkonzert am Brandenburger Tor, Sonntag dann hier die Ausstrahlung, die Sie gerade hören. Also vielleicht waren Sie gerade gestern bei Chantel. Dann geht es weiter, was hattest du? Oh,
es geht nach Italien. Odessa, was es geht nach Italien, Mailand, Turin und von da mit Zwischenstopp in Istanbul nach Athen. Und von Athen dann tatsächlich nach Odessa. Und dann setzen wir unsere Europatour fort in Frankreich. Mhm. Und was dann ist, weiß ich gar nicht.
Ich weiß aber zum Beispiel, dass am 28. November hast du keine Zeit abends.
Tatsächlich?
Ja.
Ich wollte eigentlich ein großes Essen veranstalten.
Ja, schade. Vielleicht könntest du es am 29. oder am 27. November machen. Denn am 28. November wirst du ein Konzert geben im Astra Kulturhaus hier in Berlin. Und wir verlosen zwei Karten dafür. Und möchtest du die Frage stellen?
Ja, wie war denn die Frage nochmal?
Wo ich noch sagte, wollen wir das als Antwort oder wollen wir das als Antwort? Von wem wurde dir der World Music Award verliehen? Von welchem großartigen Sender, international?
Genau, mir wurde der World Music Award verliehen. ja. für Verdienste um die Welt und um die Musik in einer ganz spannenden europäischen Metropole.
Ja, ich habe jetzt gesagt, international ist natürlich ein nationaler Sender, aber international bekannt, anerkannt. Welcher Sender ist es? Bitte schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse dazu, damit wir Sie in jedem Fall erreichen können. Und dann hast du ja gesagt, würden wir auch noch mal drei Alben springen lassen können, ne? Die es jetzt ja noch gar nicht gibt. Also die sind jetzt noch gar nicht gedruckt, wenn man so sagt.
Viva Diaspora ist zurzeit im Presswerk, kommt aber demnächst in die Läden.
Ja.
Und ja, wir werden auf jeden Fall ein paar verlosen, verschenken.
Nee. Die verlosen wir und werden uns jetzt ad hoc nochmal was aus den Rippen leiern. Irgend so eine ganz tolle... Ich habe einen Vorschlag. Was hast du, wenn du auf Konzerttournee bist, aber jetzt nicht die Lösung sagen.
Ja.
Welches Gemüse hast du...
Gemüse?
Ja. Welches Gemüse hast du immer dabei, falls mal deine Stimme wegkracht?
Oh ja, okay, ja? Das ist eine gute Frage. Ja.
Okay, und das ist auch, ne, das, wir meinen dasselbe. Du musst mich jetzt angucken, weil ich mach's mit dem Mund. Also was heißt, ich mach's mit dem Mund? Ich zeige dir jetzt, wie lang es ist.
Mhm.
Also es klingt beides ein bisschen komisch.
Ja, ja, ne? Das genau.
Gut,
das
also welches Gemüse hilft, wenn einem mal die Stimme wegkracht? Ich weiß zwar nicht, wie du es zu dir nimmst. Würde das zu viel verraten?
Man kann es hervorragend raspeln.
Okay, gut, was nicht, aber gut. Schicken Sie uns doch bitte dieses Allheilmittel gegen kaputte Stimmen in Form Ihrer E-Mail-Antwort auch an hörbar@radio1.de. Mit etwas Glück gewinnen Sie eins von drei Alben Viva Diaspora. Wir sind kurz vorm Ende, jetzt kommen noch die Beastie Boys.
Genau, Beastie Boys habe ich kennengelernt, also auch fast 10 Jahre her, in Rio de Janeiro auf dem TIM Festival. Ich hatte einen Slot zwischen Daft Punk und Beastie Boys. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Ich habe meine Show da runtergerissen. Das war Wahnsinn. Das war wie so eine Achterbahnfahrt. Und die Jungs haben mich dann angesprochen. Was war denn das? Das war ja total irre und so weiter. Also das sind ja New Yorker Urgesteine. Und ich habe dann erfahren von, war das glaube ich Adam Jauch, erzählt, dass ein Teil seiner Familie auch aus Tschernowitz stammt.
Mhm.
Und so haben sich dann wieder ganz interessante Berührungspunkte ergeben. Ja, und ich finde das eigentlich nach wie vor ziemlich super, was die Jungs damals gemacht haben. Obwohl es ganz anders klingt als mein Zeug.
Das stimmt.
Let's shake hand in the middle.
Dann sind wir jetzt am Ende, mein Lieber. Ich danke dir für den Trip durch dein Leben und kreuz und quer durch Europa eigentlich auch, zumindest verbal und auditiv.
Mhm.
Mhm. Irgendwas Herzliches noch zum Abschied? Irgendwas Süßes?
Ja, wenn die Geschichte, wenn die Story zu Ende ist, fängt das Leben an.
Okay. Gut, und nächsten Donnerstag, darauf möchte ich nochmal hinweisen, die vorerst letzte Episode von Stadtrathund um 21:45 im RBB, also 21:45 abends, unter anderem mit Ulrich, Mattes und Elli. Bis dahin und dann erstmal bis in 6 Wochen. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.